NDR Kultur. Sonntagsstudio.
Wie ließe sich die Realität anderer Menschen besser verstehen als durch Sex? Das fragt sich die Erzählerin im neuen Roman der amerikanischen Künstlerin und Filmemacherin Miranda July. Das Buch trägt den wunderbaren Titel Auf allen Vieren. Und über dieses Buch wollen wir heute sprechen, hier bei Land in Sicht, Bücher im Gespräch, der Literatursendung auf NDR Kultur. Ich bin Lisa Kreisler.
Und ich bin Juliane Bergmann.
Genau, Juliane ist aus Hamburg extra angereist heute. Ich freue mich, dass
sie da ist.
Bei Literatur und Sex bekommen die meisten Menschen, mit denen man darüber spricht, sofort einen Krampf und sagen so, oh Gott, ja, es gibt so viele schlimme Sexszenen. Mhm. Das stimmt, aber damit wollen wir uns heute nicht aufhalten. Wir fragen uns, welche Rolle Sex in einem Roman spielen kann, wie sich Begehren und Sprache gelingend verbinden, was das Lesen von Sexszenen in uns Leserinnen auslöst und wo sich der Kipppunkt befindet zwischen Pornografie und Kunst. Neben dem Roman von Miranda July wird es außerdem gehen um den feministischen Sexratgeber Sie hat Bock von Katja Lewina und wir wollen sprechen über die erotischen Kurzgeschichten von Anaïs Nin mit dem Titel Das Delta der Venus aus den 70er Jahren. 50 Shades of Grey für die Fans ist leider heute nicht dabei, aber ich weiß, Juliane, du hast das Buch auch gelesen und zwar auf einem Flug nach New York.
Ja, genau, genau. Ich habe, also so vor 10 Jahren gab es ja diesen Hype um dieses Buch, das Mummy-Porn genannt wurde, also die Trilogie von E.L. James, Shades of Grey. Es ging um den Milliardär Christian Grey, der eine Literaturstudentin heranführt an die Welt von Sadomasochismus, BDSM-Praktiken. Und dafür wurde dieses Buch gefeiert. In Deutschland 10,6 Millionen Mal verkauft. Und ich damals, ungefähr vor 10 Jahren, habe mir dieses Buch schenken lassen und habe gedacht, ich würde es einfach gerne verstehen, was es damit auf sich hat. Und hatte einen langen Flug vor mir, einen mehrstündigen langen Flug. Ich glaube nach New York war das. Und neben mir saß eine Frau, eine mir nicht bekannte Frau, die sehr schick zurecht gemacht war, so eine Lady. Und sie, als ich das Buch auspackte, sie wurde sofort aufmerksam und sagt, oh, sie lesen Shades of Grey, darf ich da mitlesen? Und ich habe so ganz so überrumpelt, wie ich war, habe ich gesagt, okay, ja. Und dann, ich habe das Ausmaß oder den Effekt nicht bedacht, weil es war dann so, dass ich mehrere Stunden in meinem Flugzeugsitz saß und dieses Buch gelesen habe. Und da standen dann so Sachen wie, ich habe mal kurz zwei Sätzchen rausgeschrieben, erneut küsst er meinen Hals wie zuvor. Seine Hände gleiten über meine Brüste, als er mit den Lippen die Kuhle unter meinem Hals erreicht. Und sowas las ich dann. Das gemeinsame Lesen mit einer fremden Person bedeutet auch das gemeinsame Erleben. Und das hat schon irgendwas in mir bewirkt, dieser Text. Und so ein bisschen beschämt habe ich dann immer so die Seite langsam umgeblättert und gedacht, oh Gott, hoffentlich wird das nicht noch schlimmer. Ja, das war so eine, ich sag mal, unabsichtliche Intimität, die dadurch entstanden ist zwischen mir und dieser fremden Frau. Und an diese Stelle, an diesen Moment meines Lebens muss ich immer wieder daran zurückdenken, wenn ich an Sex im Buch denke. Übrigens, ich habe dann auch nochmal reingelesen in Shades of Grey und muss sagen, das ist wirklich sehr maue Literatur. Also ganz
und
anders.
Und auch maue Sexszenen, dass du das ja, hier zitiert hast, ist
voll,
ja wirklich ganz brav.
Total und halt auch so vorhersehbar. Ja, also es gibt einfach nur 10 Vokabeln, die immer und immer wieder rauf und runter, die immer wieder benutzt werden. Also da gibt's gar keine Varianz in Sprache oder auch, es ist einfach rein raus und es ist wirklich sehr unsinnlich. Also ich glaube, den großen Hype, den das damals gegeben hat für dieses Buch, der ist nur zurückzuführen auf das, dieses Thema. So, aber grundsätzlich hatte das Buch, glaube ich, einfach Glück, zur rechten Zeit am rechten Ort erschienen zu sein und dadurch diesen so einen Hype erlebt zu haben.
Ja, und offensichtlich gibt es ja auch ein Bedürfnis, über Sex zu lesen, literarisch fiktiv über Sex zu lesen, oder? Sonst hätte das Buch nicht so einen Erfolg gehabt. Also selbst wenn es jetzt so eine zahme Variante ist und vielleicht nicht so pornografisch wie später bei Anaïs Nin, über die wir sprechen wollen. Aber genau, wir haben uns jetzt auch das neue Buch von Miranda July hier mit reingenommen, was kein Roman ist über Sex. Das ist ja sowieso immer schwierig, da so eine Zuschreibung zu machen. Aber auf jeden Fall finde ich, dass in dem Buch auch viel, viel expliziter und viel, viel deftiger über Sex geschrieben wird. Und wie das gelingt, das besprechen wir gleich. Miranda July, wer sie nicht kennt, ist eine Tausendsassa eigentlich. Also sie macht Filme, sie ist Performance-Künstlerin, sie hat als Stripperin gearbeitet, bevor sie angefangen hat, Kunst zu machen, hat in ihrer Jugend eine Brieffreundschaft gehabt mit einem inhaftierten Mörder. Und ihre Arbeit ist immer geprägt von Körperlichkeit, Lust, dem Abstrusen. Sie schreibt natürlich auch, es gibt die Kurzgeschichten von ihr, No One Belongs Here More Than You, 10 Wahrheiten heißt das auf Deutsch, und ein Roman hat sie auch geschrieben, Der erste fiese Typ. Dieses Buch jetzt ist ihr zweiter Roman, der ist jetzt auch gerade in Amerika erschienen, Auf allen Vieren. Und es geht um eine Künstlerin, die in L.A. lebt, eine Frau Mitte 40. Sie lebt zusammen mit Harris, einem Musikproduzenten, und hat ein non-binäres Kind, Sam. Und eigentlich alles recht cool, aber sie führt doch ein relativ eingehegtes, konventionelles Leben für diese Künstlerpersönlichkeit. Mhm, total, ihre Arbeit, das schreibt sie auch, ist sehr wild und experimentell. Sie fängt immer wieder in irgendeinem neuen Medium an und kriegt Preise dafür. Sie ist wirklich auch überall unterwegs, ganz nah auch an der Autorin. Und dann ist es so, dass sie einen Satz von sich verkauft für $20.000 an einen Whisky-Hersteller, der damit Werbung macht. Und sie denkt sich, mit diesem Geld mache ich jetzt mal etwas nur für mich und will einen Roadtrip von L.A. nach New York machen, in ein schickes Hotel, Freunde treffen, es sich gut gehen lassen. Und sie fährt los und schon an der ersten Tankstelle endet ihre Reise, denn ein junger Mann putzt ihre Fensterscheibe.
Natürlich, natürlich.
Und genau, es ist aber noch gar nicht so klar, was das dann alles so ist, aber sie, ja, irgendwie so intuitiv nimmt sie sich da so ein Motelzimmer, was sie sich dann von seiner Freundin Claire, die Inneneinrichterin ist, einrichten lässt, wie so ein Room for her own, also so ein eigenes Zimmer, wie bei Virginia Woolf. Schöne Gardinen, der Teppich. Also es wird für $20.000, die sie für die Reise ausgeben wollte, wird dieses Motelzimmer, was sie natürlich auch wieder verlassen wird, renoviert und auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Und dann irgendwann merkt sie halt, dieser Typ ist der Crush ihres Lebens, dieser Davy. Und die beiden, ja, in diesem Motelzimmer beginnt eine Romanze, in der sie nicht miteinander schlafen wollen, vorsätzlich, warum auch immer, aus moralischen Skrupeln.
Weil er verheiratet ist.
Er ist auch verheiratet, sie ist ja auch verheiratet, aber sie wollen sich sehr. Und sie machen dann ganz viele tolle, intime Experimente miteinander, die anders sind als Sex. Und das ist aber eher so der Auftakt für diesen Roman, wo es dann eigentlich darum geht, sie kommt zurück in ihr Leben und merkt so, eigentlich ist sie total eingesperrt mit ihrer Lust. Sie geht zur Frauenärztin, stellt fest, oh, die Perimenopause kündigt sich an. Und stimmt es eigentlich, dass dann alle Lust, alle Lebenslust vorbei ist? Denn ihre Großmutter hat sich mit 45 aus dem Fenster gestürzt, genauso wie ihre Tante. Und das ist so ein bisschen, also das ist der Ausgangspunkt, der Ideelle, ne, vom
Roman. Arbeitest dich gerade so ekstatisch am Inhalt schon so runter. Ich hätte so zwischendurch schon so reinspringen wollen, nämlich zum Beispiel dieses Zimmer, ja, also dieses Hotelzimmer. Dieses Hotelzimmer, das sie sich nimmt in der Nähe, gar nicht so weit weg von zu Hause, in der Nähe ihres neuen Lovers, ihres Schwarms. Das lässt sie ja eben, du sagst es, herrichten von seiner Frau, die Innenarchitektin, Innendesignerin ist. Und das hat mich sofort erinnert an Theodor Fontanes Effi Briest. Die Parallele habe ich total gesehen, weil nämlich also auch unsere Ich-Erzählerin in Miranda Julys Buch ist eine, die ein sehr gesetteltes Eheleben führt. Die gehen miteinander um wie, es wird einmal gesagt, förmlich wie Diplomaten. Also die haben so eine recht distanzierte, freundliche, höfliche Ehe. Aber da ist total viel Sehnsucht in ihr. Also sie schreibt sich mit ihren Freunden Freundinnen, dass die Freundinnen sind überhaupt die einzige Gruppe, in der sie sein kann, wie sie wirklich ist und zum Beispiel über Sex schreibt und sich austauscht und sie schicken sich Fotos und
Nacktfotos
voneinander und machen sich Komplimente gegenseitig, die Frauen, und das aus so einer freundschaftlichen Geste heraus. Und dieses festgefahrene Eheleben, in dem nicht so wirklich Abenteuer und Leidenschaft stattfindet, als sie dann da diesen schönen Mann sieht, der ihre Fensterscheibe putzt und irgendwas in ihr gekitzelt wird, da macht sie sich da so ein Liebesnest, dieses Hotelzimmer. Und Theodor Fontane, Effi Briest, Stichwort, die wird ja verheiratet von ihren Eltern mit diesem älteren Mann und träumt auch am Anfang von einem exotisch-erotischen Schlafzimmer. Ich habe nochmal nachgelesen. Bei Fontane ist es so, dass sie sich zum Beispiel einen japanischen Bettschirm wünscht mit schwarzen und goldenen Vögeln drauf und dass das Schlafzimmer in so rotem Licht scheint. Und in diesem, das ist so viele Parallelen, weil Miranda Julies Protagonistin, die lässt sich das auch so, dieses Zimmer ausstatten mit teuren Möbeln und neuen Tapeten. Und auf diesen Tapeten sind irgendwelche exotischen Vögel und Pflanzen, also die Lust und die Freiheit und das Animalische und die Pflanzenwelt spielt da plötzlich eine Rolle und sinnliche, dunkle Farben und Gold schimmert alles. Und ich hatte sofort diese Parallelen und dachte, ah ja, da ist jetzt dieses Innenleben, kehrt sich da jetzt nach außen, mhm, in diesen Raum. Mhm. Und dieser Raum ist so eine Erweckung, so ein neues Begehren wird da wach. Und das fand ich total interessant, dass es da eben diese Assoziationen gibt, die mit anderen Texten Verknüpfung herstellen.
Auf jeden Fall. Also dieses Sehnsuchtsmotiv, ich habe eher gedacht an Madame Bovary. Ne? Also es ist ein klassisches Motiv, würde ich auch sagen, der romantischen Literatur. Aber die Romanze ist ja eigentlich in dem Buch eher wirklich dieser erste Teil. Da geht es um diese, mhm, Anziehung mit Davy und dann, mhm, kommt sie eben zurück, mhm, nach Hause und merkt so, okay, meine Ehe kann ich jetzt so nicht weiterführen. Vielleicht bin ich bald völlig ohne Lust, weil meine Hormonkurve, es gibt da so eine tolle Abbildung in dem Buch, wo man die Hormonkurve von Mann und Frau im Laufe des Lebens sieht. Und das Testosteron, das sinkt so ganz entspannt so ab und bei den Frauen ist halt 45 Jahre ist wirklich so ein Fall zu sehen. Ne? Mhm. Und dieser Fall, dieses Motiv des Fallens wird auch überall wieder aufgegriffen in dem Buch. Also die Großmutter, die sich aus dem Fenster gestürzt hat. Aber auch Tanzen spielt eine wichtige Rolle, weil Davy ist eigentlich Herzmitarbeiter. Bei so einer Autovermietung arbeitet er. Aber er tanzt auch wahnsinnig, mhm, gerne. Und in diesem Motelzimmer tanzen sie eben auch füreinander.
Erst tanzt er und, ja, sie schaut so ein bisschen skeptisch zu und wird dann aber irgendwie entfacht. Und dann tanzen sie zusammen. Und später, als er dann nicht mehr da ist, tanzt sie alleine.
Genau.
Also diese Körperlichkeit überträgt sich auf sie. Seine Sinnlichkeit geht auf sie über, in gewisser Form. So, ja.
Und ich fand, also wenn man nochmal auf das Thema Sex zurückkommt, wie sie diese Sexualität, also man kennt diese Situation ja, die beiden wollen sich und sie dürfen aber nicht. Ne? Mhm. Also so das Hinreißendste überhaupt. Und was für Möglichkeiten sie dann miteinander finden, eben dieses Tanzen oder irgendwie diese, wie sie sich auch, bevor das ausgesprochen ist, dass sie sich so wollen, wie sie sich so Wasser beim Trinken übers Kleid schüttet oder dann wirklich sehr, sehr eine tolle Szene, wo sie denkt überhaupt nicht nach und er geht auf Toilette in diesem wunderschön eingerichteten Badezimmer und sie hält ihre Hand in seinen Strahl, mhm, ne? Oder er wechselt ihr das Tampon. Das sind so natürlich intime Szenen, die ich so noch nicht gelesen habe. Also die sind schon sehr kreativ. Mhm. Also mir hat das total Spaß gemacht und ich muss auch sagen, ich habe dieses Buch gefressen. Ich habe das so obsessiv gelesen. Ich glaube, so in zwei Sitzungen habe ich einfach alles komplett drumherum vergessen. Und
ich wusste, dass es bei dir so ankommt.
Aber was nicht war, dass ich darüber nachgedacht habe, ist es literarisch interessant? Wie funktioniert das überhaupt? Also dieser analytische Blick war bei mir komplett ausgeschaltet.
Ach, war schön. Du liest ja eigentlich eher analytisch, genau. Deshalb.
Es war wirklich so ein totales, neugieriges, lustvolles Leben, weil ich finde auch die Filme von Miranda July total toll. Wer die nicht kennt, ich und du und alle, die wir kennen von 2005, The Future 2011 und Cajillionaire mit Old Dolio, einer Figur, wie man sie auch noch nicht erlebt hat, so eine junge Frau, die mit ihren Eltern so kleine Gaunereien macht. Und auch dieser Vibe, dieser so ein bisschen entrückte, ja, abstruse Blick auf Körper, auf die Menschen und dieser Humor, das mag ich einfach sehr bei ihr. Und jetzt in Bezug auf diese Wechseljahre, denn es wird jetzt natürlich gehandelt als ein Buch über die Wechseljahre oder die Sexualität vor oder nach den Wechseljahren. Und das finde ich so ein bisschen schade. Klar, das ist der Topos, wo sie sich dran aufhängt, aber eigentlich ist es halt ein Buch über Sehnsüchte ganz allgemein und über die Angst, nicht das richtige Leben zu leben.
Also das Wort Wechseljahre ist halt so ein bisschen abtörend, wenn das halt auf dem Klappentext stünde, tut es ja zum Glück nicht, aber es trifft es natürlich total und das ist aber eben diese Veränderung, die in der Frau, in Frauen, in uns allen Frauen passiert, die mich auch ein bisschen, also es geht ja um diese Frühwechseljahre, die Vorphase quasi, und du hast es auch schon angesprochen, da wird auch so ein bisschen Biologie und Medizinwissen untergebracht, damit man also wirkliches Schwarz auf Weiß hat, wie es bergab geht ab Mitte 40 mit der Libido, aber es kann sich ja verändern zu etwas anderem, es kann eine Art sexuelle Transformation stattfinden und das Begehren der Hauptfigur verändert sich von so einer geistigen, von so einer geistigen Lust zu so einer totalen körperlichen Lust. Mhm. Und das erlebt sie zum allerersten Mal. Und derjenige, der das ausgelöst hat, ist eben dieser Davy. Und es klappt dann aber alles irgendwie nicht so ganz, aber das braucht man vielleicht jetzt auch gar nicht so zu
spoilern. Nee, das darf man leider nicht verraten, weil wie diese Lust dann kathartisch erlöst wird, das ist dann wirklich ziemlich verrückt, ne? Also, weil es ist dann eben nicht, also es passiert in diesem Motelzimmer, das kann man vielleicht sagen, aber eben nicht mit Davy, sondern mit einer anderen Person. Und das fand ich schon auch sehr interessant. Und genau, du sprichst es gerade an, diese Ebene von Körper und Geist, was man sich bei Sex ja immer fragt und bei Literatur über Sex. Es gibt ja auch diesen Begriff Love Language, ne? Wie man sich so körperlich mitteilt. Ist Sex überhaupt überführbar in Sprache? Ne? Darüber gibt es ja halt so ein großes Gespräch. Und ich finde, dass das der Roman eben, diese Frage stellt er auf eine andere Art und Weise. Nämlich sie sagt, in der Kunst ist sie immer sehr frei und sehr zügellos gewesen. Aber mit ihren im alltäglichen Leben, mit ihrer eigenen Leidenschaft ist sie nie so umgegangen. Und dann, genau, das kann man vielleicht sagen, sie will Davy dann irgendwie ja doch die ganze Zeit noch, obwohl sie schon zu Hause ist und wieder in diesem Leben ist. Und dann dreht sie ein Tanzvideo für ihn.
Um ihn zu überzeugen, genau, mit ihr Sex zu haben. Und das ist ihre große Sehnsucht.
Sie stellt aber fest, sie will so anfangen, das Video zu drehen, stellt so fest, mein Po, der ist ja überhaupt nicht mehr so, irgendwas ist ja, da ist ja gar nicht mehr so schön und muss dann ins Fitnessstudio gehen. Sie beginnt dann mit Krafttraining, um ihren Körper für dieses Video auch noch zu formen. Und da ist Scarlett im Fitnessstudio, die sie berät. Und da gibt es dann außerhalb dieser Sex-Ideen gibt es noch ein Sprechen über den Körper, was auch auf dieses Sexuelle, finde ich, zutrifft. Das möchte ich kurz mal vorlesen. Aber sie hatte recht. Yin und Yang und das Ganze. Ich war nicht dicker oder dünner. Ich hatte mich neu inkarniert. Natürlich war ich schon immer hier drin gewesen, aber eher zögerlich, wie jemand, der seinen Koffer nicht auspackt, auch wenn klar ist, dass er oder sie eine Weile bleiben wird. Jetzt erstreckte sich mein Gehirn über meinen ganzen Körper, war nicht nur in meinem Kopf. Erreicht hatte ich das durch erbarmungsloses, unermüdliches Heben und Senken, was durchaus Sinn ergab. Man konnte sich nicht in einen körperlichen Zustand hineindenken, man musste den Weg wirklich gehen. Und so ist auch diese Überlegung beim Sex. Also Sex findet ja auch ganz viel in der Fantasie statt.
Imaginiert, ja.
Ja, genau. Ja. Also diese Projektionen, die sie über Davy hat, die sind ja wirklich so, beim Lesen schwitzt man auch selber. Ne? Man will jetzt auch, dass das irgendwie passiert. Und ich frage mich dann immer, genau, der Moment der Entladung, der wirklichen körperlichen Realität, ne? Einerseits, wie fasst man den mit Sprache? Und andererseits auch auf der Ebene der Realität, wie spannend ist der im Gegensatz zu der geistigen Idee davon? Ne? Also das ist ja etwas, was in allen Büchern, glaube ich, so ein bisschen wegfällt, dass ja auch irgendwie Erregung ganz leicht kippen kann und Lust in Ekel und Abstoßung. Ne? Das findet jetzt hier gar nicht statt in den drei Büchern, über die wir sprechen.
Ja, also für mich war die Kernfrage, wie viel erfüllte Sehnsucht wollen wir eigentlich? Also wenn sich die Sehnsucht erfüllt und der angeschwärmte Davy, sie beide trennen sich von ihren Partnern, gehen eine feste Beziehung ein, heiraten vielleicht und leben 10, 20 Jahre zusammen, ist dann nicht irgendwann wieder der Moment, wo das Abenteuer gesucht wird? Ist es so, dass die Vertrautheit, die man in der Länge einer Beziehung hat, das Gegenteil von Leidenschaft ist. Wie kann man Leidenschaft in eine vertraute Beziehung integrieren? Wie kann man vor allen Dingen bei sich selbst anfangen und einen neuen Kontakt zu sich selbst? Weil daran scheitert es ja auch schon bei ihr, dass sie irgendwie so ein bisschen den Weg zu sich selbst verloren hat. Und diese Art von Lustbiografie, weiblicher Lustbiografie, die er erzählt wird, fand ich auf jeden Fall super interessant. Du sagst, du fandst das Buch, du hast es weggesuchtet. Ich hatte so meine Startschwierigkeiten. Mhm. Ich fand so dieser Beginn, ne, die Mutti braucht ein Abenteuer und dann auch noch, dass diese Eltern, dass auch in aller Breite erzählt wird, wie die Eltern Herausforderungen erleben, eben das nicht-binäre Kind, das auch in der im Miteinander der Familie nicht so leicht ist der Umgang damit. Und dann außerdem das Kind, das eigentlich totgeboren ist und dann aber doch lebt und dieses Trauma, das diese Familie erlebt hat. Das hätte ich alles nicht gebraucht, um zu verstehen, dass eine Familie nach Jahren des Zusammenseins vor Herausforderungen steht und zu kämpfen hat. Und das begann mir alles ein bisschen sehr klischeehaft, muss ich sagen. Was ich aber total toll fand, ist zum einen diese unfassbar präzise Sprache. Also ich habe dieses Mal, normalerweise schreibe ich mir immer so längere Zitate raus, dieses Mal habe ich mir wirklich nur so einzelne Sätze rausgeschrieben und mal meine zwei Lieblingssätze. Ein übermäßig geschickter Liebhaber war irgendwie eklig. Lust sollte doch ungeschickt machen. Was ich einfach total... Da mache ich einfach, da würde ich das unterstreichen Haken und sagen, dran. Super. Und check. Am liebsten hätte ich seinen ganzen Tag in den Mund gesteckt. Dieser Satz hat einerseits den anderen einnehmen und in sich haben, aber den Tag in den Mund zu nehmen, das hat auch gleichzeitig so ein Ja zu dem ganzen Sein des anderen, was für mich so vieles auf den Punkt trifft. Und sprachlich einfach ein ganz schöner Hit und die Sexszenen sind super toll beschrieben und ich fand auch so schön, dass diese Schwesternschaft unter Frauen so ein Thema ist. Also immer wieder wendet sie sich, sie nennt es so Open-Source-Befragungen, das hat Miranda July auch wirklich gemacht, also ihre Freundinnen befragt zu bestimmten Themen.
Ältere Freundinnen vor allem, genau,
so um Rat gefragt, wie viel Anpassung ist gut für die Ehe? Was ist schlecht und gut an der Menopause? Oder was sollte man riskieren für die Liebe? Oder solche Fragen stellt sie ihren Freundinnen und dadurch wachsen auch alle aneinander. Und das fand ich total schön, dass es da so eine weibliche Bestärkung und Verbindung gibt. Ja, das mochte ich sehr an dem Text.
Ich finde, überinstrumentiert diese Eros und Thanatos-Motivik, also diesen Tod. Sie hat das Kind bei der Schwangerschaft, das Kind wäre bei der Geburt fast gestorben, weil es irgendwie alles Blut verloren hat, so eine ganz seltene Krankheit. Und das fand ich auch so ein bisschen draufgelegt extra. Das hat mich auch total gestört. Aber so Sachen wie, dass sie eigentlich so ein zuckerfreies Leben führt und weil Zucker ja so sei wie Heroin und sich mit ihrer Freundin Jordi dann aber in ihrem Atelier trifft und irgendwie Nachtische aus ihrer Kindheit zusammen genießt, das fand ich auch toll. Also es ist Lust, Spontanität und sie war ja auch Stripperin, die Miranda July. Mhm. Und ich finde auch dieses Buch hat so den Vibe von so einem Striptease. Und mich hat das sehr... Genau, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Mich hat es auch sehr angemacht. Also ich finde, es ist auch ein richtig sexy Buch.
Ja.
Und es ist eben aber auch tief. Also weil viele Dinge verhandelt werden, die, es geht schon darum, was wir für ein Leben führen wollen und wie wir unserer eigenen Lust gegenüberstehen. Und das fand ich auch irgendwie, das ist ein ernstes Thema. Und diese Ernsthaftigkeit, die ist auch immer wieder da, auch wenn es ist so witzig. Aber wir müssen weiter, glaube ich. Obwohl wir, glaube ich, lange noch drüber reden können, aber das machen wir dann später.
Also ich habe mir aufgeschrieben, ein Enthemmungs-Roadtrip ohne Road. So war es für mich und so erzählt es sich für mich. Und Gedanken, echte Gedanken von einer echten Frau. So kam es rüber. Ja. Und es hatte ganz viel Ja zum Sex und zum Begehren. Ja.
Und es ist trotzdem, es ist auf so eine ganz leichtfüßige Art und Weise ein künstlerischer Text auch. Das fand ich daran auch, hat mich total begeistert. Lässig. Wir hören, sexy Musik. Tommy Genesis mit Miami.
Sunshine, my future shine. I'm living my best life, gonna miss a high. We could fuck all night, then get high. I'm living my best life, gonna miss a high. We could fuck all night, then get high.
Das war Miami von Tommy Genesis. Sie hören Land in Sicht, Bücher im Gespräch im Sonntagsstudio auf NDR Kultur mit Lisa Kreisler und Juliane Bergmann. Das nächste Buch, das wir uns vorgeknöpft haben, ist von Katja Lewina, ein Essay. Sie hat Bock, 2020 bei Dumont erschienen. Katja Lewina ist ein Pseudonym einer Berliner Autorin, die 1984 in Moskau geboren ist, in Deutschland aufgewachsen. Sie hat gestartet mit einem Essay, den sie für den Playboy geschrieben hat, über das weibliche Geschlechtsorgan. Und daraus wurde eine Kolumne fürs SZ-Magazin Jetzt, die untenrum hieß. Und daraus wiederum entstand das Buch. Heute schreibt sie für die Zeit, für den Stern, für den Spiegel und hat sich immer so diese Themen Erotik, Sexualität, Feminismus auf die Fahne geschrieben. Ihre These ist, dass es kollektive Irrtümer über weibliche Sexualität gibt, die uns alle prägen und die falsche Annahmen betonieren. Zum Beispiel die Annahme, Frauen hätten wenig Lust. Und dagegen hält sie eben mit Ausrufezeichen nix da. Sie hat Bock. Und Katja Lewina, in verschiedensten Kapiteln befasst sie sich mit der Frage, warum eigentlich die weibliche Lust unterdrückt zu sein scheint oder domestiziert zu sein scheint, und befasst sich mit unterschiedlichen Themen, die uns alle betreffen. Sie, was ich noch vorab noch sagen würde, was ich ganz interessant fand, sie sagt, dass sie auf alles, was sie tut, auf alles, was sie schreibt, eigentlich Shitstorms erntet, Anfeindungen, auch übergriffige Anmachen. Ihre Art zu schreiben polarisiert und emotionalisiert offenbar Menschen, die sich bei ihr, die sich an sie wenden. Und das fand ich schon erstmal eine, hat mich nachdenken lassen. Ja, also was heißt das, wenn eine Frau über Sex schreibt? Heißt das, die begibt sich da auf eine Bühne, wo du dir einiges gefallen lassen musst? Oder wie geht sie damit um? Und sie hat auf jeden Fall eine ganz starke, laute Position und Stimme. mit der ich aber auf jeden Fall hadere. Mhm. So, aber es gibt so Passagen, in denen sie beginnt dabei, wie sind wir eigentlich sexuell sozialisiert? Also wie wachsen Mädchen auf? Mädchen lernen, dein Geschlechtsorgan ist ein schmutziges Organ. Das riecht, in Anführungszeichen. Es gibt, du solltest es nie berühren oder wenn, dann musst du es auf jeden Fall ganz doll sauber halten. Und diese Gedanken über das Geschlechtsorgan, diese Vorstellungen bedeuten oder haben die Auswirkung zumindest auf Katja Lewiner. Sie macht das, erklärt das immer an sich selbst ganz persönlich, dass sie zum Beispiel mit Neugier, aber auch einer totalen Scham gestartet ist ins Leben als Mädchen. Da gab es dann das erste Masturbieren, die ersten Mutproben, vor Jungs sein Geschlechtsteil zeigen oder das Gekicher im Sexualkundeunterricht. Und immer war da so eine große Scham und auch so eine ganz große Berührungsangst mit dem Thema Sexualität. Ganz interessant ist das Kapitel über das Namensproblem, also dass wir... Da dachte ich, okay, was kommt jetzt? Also gib dem Ding einen Namen. Wie nennst du eigentlich deine weiblichen Geschlechtsteile? Und sie sagt, es gibt eigentlich irgendwie nur doofe Begriffe. Sie sagt, es gibt Verniedlichungen, also sowas wie Mumu, Muschi, Möse. Es gibt sowas wie Ausflüchte, wenn man sagt untenrum, so wie auch ihre Kolumne heißt, also dass man das eben einfach gar nicht bezeichnet oder dass man es fehlerhaft bezeichnet, denn Vagina bezeichnet nur das Innere des Geschlechtsorgans, wohingegen Vulva das den sichtbaren
also
Teil bezeichnet.
Also Vulva wäre eigentlich der richtige Ausdruck.
Vulva wäre eigentlich der richtige oder die Bezeichnung, die viele von uns benutzen, ich übrigens auch bis hierhin, bis ich jetzt diesen Text gelesen habe, jetzt denke ich schon auch darüber nach, das Wort Scheide. Das Wort Scheide, das eigentlich sich nur vollständig ist, wenn es halt der Mann dazu kommt. Also die Füllung des Mannes oder der Spalt.
Das Schwert in die Scheide. Ne?
Genau. Und also die Unvollständigkeit des weiblichen Geschlechtsorgans wird damit betont oder benannt. Und diese Sprachlosigkeit, dass wir keine richtige Sprache haben, die entweder ungeschickt oder unbeholfen oder fehlerhaft ist, sorgt dafür, dass wir so ein bisschen auch sprachlos sind. Was? Und das habe ich tatsächlich auch gemerkt, dass ich da so... Da hat sie es mir selbst vor Augen geführt. Das kann ich ganz offen zugeben, dass ich da immer nicht so richtig weiß, okay, was sagt man nicht. Und stelle dabei fest, dass ich halt offenbar in mir eine große Scham habe, es auszusprechen. Mhm. Deswegen, das hier jetzt ist schon ganz, ganz
an der Grenze.
Mutig. Ja. Mutig.
Ja, also für mich ist es so eine Sexfibel, fast so wie so ein Dr. Sommer-Team für Mädchen. Ich glaube, also ich finde das Buch inhaltlich sehr gut argumentiert und auch recherchiert. Sie hat sich auch ganz viel Studien angeguckt, ne? Diesen Masturbationsgap oder eben, dass diese Befragung der Lust der Frauen gar nicht richtig nachvollziehbar ist, weil wir eben so sozialisiert worden sind, dass wir eher die Lust nicht so zeigen, weil wir sonst eben als Schlampe bezeichnet werden. Und dann sagt man natürlich, ja, also ich habe eigentlich dann weniger Lust auf Sex, obwohl es vielleicht ganz anders ist. Ne?
Dieser Gap, ne, den führt sie in ganz vielen Beispielen an. Ich meine, man kennt ja diesen Gender Pay Gap oder den Gender Care Gap, also dass eben die Person, die pflegt, ist die Frau, die in der Familie pflegt oder auf andere aufpasst, ist die Frau oder die Person, die weniger Geld kriegt, ist die Frau. Und sie führt eben noch so ganz viele andere Gaps. Du hast gerade schon den
Masturbationsgap
erwähnt.
Dass Männer ständig masturbieren und Frauen gar nicht. Also das sind alles so Mythen.
Oder den Verhütungsgap, dass also die Verhütung vor allem in der Hand der Frau liegt. Also dass die Frau meistens sich die Frau kümmert. Oder auch den Orgasm-Gap. Also da hat sie eine Studie, dass rund 60% der Männer immer bei jedem Mal Sex kommen und nur 20% der Frauen. Mhm. Wobei, ne, sie führt eben auch an, dass bei diesen Befragungen, du hast es gerade schon gesagt, Stichwort soziale Erwünschtheit, dass also Frauen bei so Befragungen vielleicht auch einfach sich nicht trauen, die Wahrheit zu sagen, weil sie eben schambehaftet eher ihre eigene Lust ein bisschen kleiner machen.
Und ich finde, das leistet dieses Buch schon sehr gut, dass es einen in diese Selbst als Frau in diese Selbstbefragung schickt, in der man guckt, wie denke ich darüber, wie habe ich, oder auch das, also es ist ja eigentlich wie so eine erotische Biografie, weil sie immer an sich selbst lang erzählt. Also sie nimmt natürlich irgendwie auch tolle Theoretikerinnen hinzu, wie Laurie Penny, aber sie erzählt eigentlich auch ein bisschen ihre eigene Sexualisationsgeschichte. Ich weiß nicht, wie man es besser ausdrücken kann. Und da kommen auch die negativen Aspekte natürlich sehr stark vor. Und ich finde, das Buch hat ein Problem in dem Sinne, dass es halt die ganze Zeit von dieser Grundannahme ausgeht, dass, also es ist fast ein bisschen übersexualisiert, wie sie auf alles blickt. In dieser Annahme, dass diese Lust so wahnsinnig groß ist. Ich weiß, warum sie das macht, weil wir halt jahrhundertelang gehemmt wurden und in diesem Paradox leben, dass wir einerseits sollen wir halt immer, werden unsere Oberflächen so dargestellt, dass sie jederzeit sexuell verfügbar sind für den Mann. Andererseits sollen wir aber Keuschheit produzieren oder ausstrahlen. Ne? Und das, in diesem Paradox sind wir die ganze Zeit. Aber in dem Moment, wo sie zum Beispiel von ihrem ersten Mal schreibt, was eine Vergewaltigung war, das Buch hat einen ganz flapsigen Ton, also einen fast aggressiv flapsigen Ton. Es ist aber sehr gut argumentiert. Also ich finde, inhaltlich ist es wirklich total unstrittig, was sie da erzählt. Interessant, weitläufig, gut recherchiert. Aber der Ton, mit dem Ton habe ich ein ganz großes Problem. Diese Flapsigkeit kommt mir so vor, als müsste sie sich eben auch ganz stark selbst davon überzeugen, dass das wirklich so ist, dass sie sich überall Haare wachsen lassen kann, dass es ihr egal ist, was andere über sie denken. Und das führt dann eben dazu, dass da so eine Unglaubwürdigkeit bei mir attestiert wird. Also ich habe dann schon das Problem in dem Moment, wo sie sagt, ich brauche diese ganzen Bestätigungen von anderen Menschen nicht, die mir sagen, wie toll ich bin. Und im anderen Zug schreibt sie eben darüber, wie schlimm es eben auch ist, so beschimpft zu werden. Ist es ja auch. Ne? Mhm. Aber ich glaube, es hat ein bisschen zu heftigen Ton, der auch diese Übersexualisierung unserer Gesellschaft reproduziert. Mhm. Das war so ein bisschen so ein, da hatte ich so ein komisches Gefühl. Ich fand es sehr interessant und habe auch viel gelernt. Aber gerade bei dieser Vergewaltigung habe ich dann gedacht, okay, Moment, also in diesem atemlosen, wirklich heftigen, ja, und ich habe Bock und es geht weiter und ist auch, ne, irgendwie war es schlimm, aber es geht auch irgendwie weiter, ist ja richtig. Da habe ich mir manchmal ein bisschen mehr Sensibilität gewünscht für das, was es nämlich ist, also ein gewaltvoller Übergriff. Und es gibt ja auch andere Beispiele, wo sie dann eben ja auch so BDSM-Sachen ausprobiert oder so und dann merkt, sie hat keine Lust.
Sie probiert eigentlich alles aus.
Sie probiert alles aus und auch das hat mir gefehlt, dieser Moment, wo Ekel da ist. Das kommt da schon drin vor. Oder Unlust oder auch die Frigidität. Also ich glaube, dieses Buch, das suggeriert auch so ein bisschen, ich muss ja auch immer wollen und ich muss herausfinden, wo meine Lust ist. Und mich hat es dann auch sehr beschäftigt. Auch die Idee von einer offenen Beziehung, ne, die man dann irgendwie tut. Sie lebt halt mit einem Ehemann zusammen, der älter ist. Also sie hat 3 Kinder, aber trotzdem noch einen Freund. Und das klappt irgendwie alles. Und die Idee ist ja auch total schön, dass man aufwacht morgens, wie bei Miranda July auch. Und auf einmal, die leben dann auch eine offene Ehe. Denkt, ich kann jetzt alles machen, was ich will.
Ja, aber in Wirklichkeit ist es dann doch eben gar nicht so einfach, weil sie dann eben doch sowas wie Eifersucht oder sowas empfindet, Rachegefühle und so weiter. Also ich fand diesen Kolumnenstil, den es ja hat, es ist ja aus Kolumnen entstanden, den Kolumnenstil, der hat da diesen total geradlinigen Erkenntnisweg. Immer steht sie am Anfang einer solchen Anekdote, Erzählung, Geschichte als das schlechte Beispiel, das am Anfang noch völlig unwissend war. Da sind dann so Sachen wie, du hast gerade schon erstes Mal erwähnt, dass eine Vergewaltigung war. Da ist sie das schlechte Beispiel, dass sich nicht traut, sich jemandem anzuvertrauen und das jemandem zu erzählen. Oder sie ist diejenige, die in der Phase Orgasmen nur vortäuscht, um dem Ego des Mannes zu gefallen und genügen. Und oder sie ist diejenige, die einen Mann, der das Zustimmungskonzept anwendet, zunächst auslacht. Und dann ist es immer so, also kann ich gleich noch erklären, das Zustimmungskonzept. Aber dann ist es so, dass sie dann immer ganz schnell die Geläuterte ist, die uns jetzt ihr weises Wissen erzählt. Und das hatte für mich sowas total Oberlehrerinmäßiges. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen restriktiv, wie sie es. Also der aggressive Ton hatte für mich dann dieses, sie hat jetzt alles durchschaut, sie weiß alles besser. Und ich konnte mit so manchen Sachen einfach nicht mitgehen. Also zum Beispiel die wehrt sie sich gegen Komplimente. Sie sagt, Körperkomplimente sind nicht gut, manifestieren falsche Kriterien und die immer wieder bewertet zu werden als Frau ist sowieso irgendwie falsch. Sie sagt, der Körper, er ist, was er ist, lasst ihn in Ruhe. Ich persönlich glaube, dass in der Sexualität, also nicht von Fremden auf der Straße, die müssen mir keine Komplimente machen, aber im in der Begegnung mit dem anderen Menschen, mit einer, in einer, in einer sinnlichen Zweisamkeit, sind Komplimente, was da möchte ich nicht dran rütteln. Also das finde ich total, also das muss ja auch nicht nur der Mann der Frau gegenüber machen, sondern auch andersrum, aber gesehen zu werden, ist das Wichtige dabei, finde ich. Und nicht, ich denke nicht daran, ah ja, ich werde jetzt bewertet, beurteilt, verurteilt, sondern ich denke, ich werde gesehen, wahrgenommen, mein Körper, der zu mir gehört, Dinge, die ich sonst, also gegen Körperkomplimente zu sein, da gehe ich nicht mit.
Genau, und ich glaube, das ist auch was jetzt fällt es mir ein, wie ich das beschreiben könnte. Das hat so was Hermetisches, ne? Also Sexualität ist eben was Fluides. Es ist ein Dialog mit der Umwelt und mit den anderen, der manchmal eben schmerzhaft ist, anstrengend, enttäuschend, aber es ist nichts, was abgeschlossen in mir selber ist. Ich bin mir nicht genug. Ich bin mir nicht genug. Ich möchte ja dich berühren, ne? Und ich möchte dir nahe kommen. Und ich möchte auch, dass du mich wahrnimmst. Und ich möchte das auf allen Ebenen. Sprachlich, ne? Mit Komplimenten zum Beispiel oder irgendwie Zustimmung oder Gesprächen. Also ich finde, Sex ist ja nicht abgekoppelt. Wir sind ja, also klar, hat es eben wie diese Dimension, das kommt später auch noch, dieses Tierische, ne? Da kommen dann diese Vergleiche mit der Raubkatze und so weiter. Aber Sex ist für mich auch gleichzeitig was total Intellektuelles, Geistiges eben, ne? Und diese Ebene, die fehlt mir so ein bisschen. Das ist so, ja, hier ran, auch dieser Ton immer, yeah, wow, hey, Überraschung, die Überschriften, warum nur einen nehmen, wenn man sie alle haben kann? Oder Casual Sex ist für alle da. Das hat ja so ein bisschen so ein, keine Ahnung, Bildzeitungston auch. Und hat sie gar nicht nötig, weil sie ist schlau, sie kann super argumentieren, sie kann auch gut erzählen. Ich finde auch, dass man da wirklich das mit Interesse liest und insgesamt ist das alles sehr klug zusammengebaut und trotzdem hat es für mich so eine Aggressivität und die sich so ein bisschen dieses Problem der Vermischung, dem entzieht sie sich eben. Man kann das nicht so einfach alles weglassen. Ne? Klar, ich finde es auch schön, total wichtig, lasst eure Haare überall wachsen, will ich auch. Und zeigt das irgendwie. Ne?
Aber und
das
haben da echte Orgasmen, finde ich auch. Kann man nur zustimmen. Ja. Also ne, spielt niemandem was vor oder macht nichts, was ihr nicht wollt oder macht alles, was ihr wollt. Das sind natürlich alles Sätze, die total nachvollziehbar sind. Aber es gibt auch so banale Tipps, die ich irgendwie gar nicht gebraucht hätte. Also statt Pornos bedient euch eurer Fantasie oder so. Oder scheiß auf Labels bei der sexuellen Orientierung. Macht einfach, wozu du Lust hast. Ja, das ist mir alles klar. Aber das ist auch so simpel, dazu brauche ich kein Buch lesen. Was ich interessant fand, war nochmal nachzudenken über dieses Zustimmungskonzept, was ich gerade schon erwähnt habe. Also dieses Modell, dass also ich treffe jemanden Fremden und beim sexuellen Akt, beim Knutschen und Vorspiel und whatever, frage ich immer, darf ich dich da berühren, darf ich küssen, darf ich dich da ausziehen, darf ich? Und der andere sagt ja oder nein. Damit, sie sagt selber, sie in ihrem Leben gab es oft ein nonverbales Nein, dass ihr Körper ausgestrahlt hat, wurde nicht gesehen, nicht akzeptiert. Das ist natürlich schrecklich. Und da ist es so, dass sie zunächst, als jemand dieses Zustimmungskonzept bei ihr verwendet, lacht sie diesen Mann aus.
Er fragt, und darf ich dich küssen?
Darf ich dich küssen? Und dann lacht sie, weil sie das so absurd findet. Und dann aber realisiert sie, dass es eigentlich auch total, also ihre Argumente dafür sind, das ist ja auch eine voll schöne Bestätigung, wenn ich die ganze Zeit, wenn dann eben beide einverstanden sind, die ganze Zeit Ja sage, zu allen Fragen Ja sage. Die Fragen haben für sie auch so eine Form von Dirty Talk. Also wenn ich jetzt eben ankündige, was ich jetzt gleich mit dir mache, hat das auch sowas total Erotisches. Und sowieso mehr Reflexion. Also ich bin bewusster bei der Sache, wenn ich mich frage, was wir jetzt gleich, wollen wir das, machen wir das so. Ich muss sagen, dieses Zustimmungskonzept ist für mich so ein bisschen irritierend, weil ich denke, die ganze Zeit Fragen zu stellen, während man miteinander schläft, irgendwie rätselhaft. Muss dann aber auch dazu sagen, ich denke aus meiner Perspektive als jemand in einer festen Beziehung. Und vielleicht ist es was anderes, wenn ich date und viele Erfahrungen sammle und jemanden noch nicht so gut kenne. Und vielleicht ist es einfach da aus meiner anderen Perspektive nicht so nachvollziehbar. Aber da, was ich gut finde, und das möchte ich auf jeden Fall noch betonen, ist ihr Mut. sich so hinzulegen, so über sich selbst zu schreiben, über ihre eigenen Lügen, über ihre eigenen Verfehlungen, über ihre eigene Abtreibung, über ihre Vergewaltigung. Das hat mich schon auch, das muss man einfach auch echt mal anerkennen. Hier sagt sie am Schluss, ganz am Schluss im Buch, sagt sie so ganz kurz: Ich habe mich umgestülpt. Die Innenseite liegt jetzt außen. Rohes Fleisch, dem ihr entgegenblickt. Ganz Körper Achillesferse sozusagen. Wollte man mich an einer empfindlichsten Stelle treffen, müsste man nicht mal besonders gut zielen können. Aber da ist keine Angst. Nicht mehr, jedenfalls. Und ich sehe auf jeden Fall, dass sie durch diese Offenheit, durch diese Ehrlichkeit mit sich selbst, ja, aggressiver Ton, das stimme ich dazu, aber dass sie dadurch ganz viele Anknüpfungspunkte schafft, wo andere Frauen sagen können, ja, das habe ich auch erlebt. Oder, ah, okay, darüber muss ich mal nachdenken. Bin ich da vielleicht einfach zu einfach unterwegs? Oder gibt es da einfach noch eine andere Perspektive? Oder, also sie schafft so eine,
Diskussionsgrundlage.
Absolut,
ne?
Ja.
Das
und das durch ihren Mut. Und sie macht einem bewusst, dass Begehren eben auch durch das Ich kommt, also und auch die Verbindung zwischen Gesellschaft und Begehren, zwischen Politik und Sex. Also was machen die kollektiven Vorstellungen von weiblicher Lust mit einer konkreten persönlichen Frau? Und das,
genau, aber das ist vielleicht nicht so neu. Also das ist schon was einem sehr bewusst ist. Also wir kennen diese ganzen Oberflächen, die immer noch angebetet werden. Alle versuchen dagegen anzukämpfen. Ne? Wir sind auch noch so sozialisiert worden, eher schambehaftet. Mhm. Das war mir jetzt nicht so neu. Mhm. Also das muss ich noch dazu sagen. Erwähnen will ich noch, dass sie im August 2024, also dieses Jahr, ein neues Buch veröffentlicht. Das heißt, was ist schon für immer? Denn sie hat ein großes Unglück erlebt. Ihr 7-jähriger Sohn ist plötzlich gestorben und bei ihr selber wurde kurz danach eine Herzkrankheit diagnostiziert und es ist eben nicht klar, wie lange sie damit noch leben kann. Also da kommt ein neues Buch von Katja Lewina, also ihren Mut stelle ich auch auf jeden Fall heraus. Und das ist auch ein Buch, was man jungen Frauen gut und gerne in die Hand drücken kann, um sich anders auf diese Fragen zuzubewegen.
Ja.
Jetzt müssen wir nochmal Musik hören.
Juliane. Wollen.
Wir wollen.
Wir wollen Musik hören. Und zwar wollen wir Toxic hören. Ein Lied über die süße Giftigkeit einer leidenschaftlichen Liebe und keine geringere als Britney Spears singt jetzt für uns. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. No escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, think I'm done. Losing my hands,
Toxic von Britney Spears. Sie hören Land in Sicht, NDR Kultur. Wir sprechen heute über Sex in der Literatur und Anaïs Nin, das Delta der Venus, ein Erzählungsband, ein Sammelband von erotischen Kurzgeschriften. Anaïs Nin ist vor allem bekannt geworden mit ihren Tagebüchern. Sie ist 1903 geboren als Vater eines spanisch-kubanischen Pianisten und einer Dänin in Paris, hat dann während des Kriegsgeschehens auch in den USA gelebt, war wieder in Paris und zum Schluss dann tatsächlich in den USA. Sie war eine Freundin, Geliebte von Henry Miller und hat ihr Liebesleben als so eine Art Lebensexperiment auch dokumentiert in diesen Tagebüchern. Das Buch, was wir jetzt hier haben, ist aber eine Sammlung von Auftragsarbeiten. Also das ist ein reicher alter Sack, sage ich jetzt mal so, hat hat Henry Miller und diese ganze Gang um ihn herum mit Anaïs Nin dazu beauftragt, hier schreibt mir pornografische Geschichten, $1 pro Seite und bitte nicht so viel drumrum, es soll schon zur Sache gehen. Mhm. In dem Vorwort sind nämlich Auszüge aus ihrem Tagebuch, wo sie darüber klagt, ja, und er wollte uns alles nehmen und wie sehr wir ihn geschmäht haben, weil er uns fast dazu trieb, Keuschheitsgelübde abzulegen, indem er verlangte, dass wir auf alles verzichteten, was unser Aphrodisiakum ist, Dichtung. Ja, also hier Dichtung als Aphrodisiakum. Mhm. Ja, diese Geschichten liegen jetzt hier. Die wurden dann erst kurz vor ihrem Tod 1977 veröffentlicht, diese Sammlung. Und sie hat sich ganz viel mit Psychoanalyse beschäftigt, war sogar bei C.G. Jung auch eine Zeit lang in Therapie. Und dieses lynchartige, dunkle, feuchte, gleitende in die Sphären des Unterbewusstseins, das merkt man diesen Texten ganz doll an. Wie fangen wir jetzt an, darüber zu sprechen? Es sind ganz viele unterschiedliche Geschichten.
Genau, also der Personenkreis, in dem sich das Ganze so abspielt, das sind so Bohemiens, das sind Künstler, das sind Modelle, die Settings sind Opiumhöhlen, irgendwelche Partys, Orgien, Bordelle, Ateliers, die Frequenz an geschilderten sexuellen Begegnungen ist sehr, sehr hoch, also da geht's richtig ab. Und alle Geschichten eins so ein bisschen so ein Aufmischen von Geschlechteridentitäten. Also da gibt es weibliche Männer, männliche Frauen, es gibt Hermaphroditen, es gibt Bisexualität überhaupt. Es ist sehr wild und sehr viel durcheinander.
Wird hier
Sex gehabt, ja.
Knäuel an Bildern, Gefühlen, Zuwendungen. Und die funktionieren schon auch ähnlich wie Pornos, die Geschichten. Denn es gibt immer so eine kleine, zarte Einführung, dramaturgische Einführung in die Szene. Und dann ist schnell auch alles freigelegt und sehr, sehr kreativ. Also
Story-Beispiele sind sowas wie, ne, also jemand verliebt sich in eine Prostituierte oder es entsteht eine Anziehung zwischen einem Aktmodell und der Künstlerin oder jemand sucht nach einer Frau für sich, die seiner Mutter ähnelt oder jemand sucht für seine Frau fremde Männer für einmaligen Sex, weil die Nymphoman ist und die soll ein bisschen besänftigt werden. Und immer im Zentrum ist so ein bisschen die weibliche Lust, also die weibliche Perspektive. Was denkt sie dabei? Was spielt sich in ihrem Körper ab? Ihre körperliche Erregung wird geschildert und beschrieben, bebildert. Also die Frau, das Weibliche, stand für mich in diesen Texten oft sehr, sehr im Vordergrund. Also mehr, als ich es erwartet hätte, wenn von Texten, die in den 1940ern entstanden sind.
Ja, also schon die erste Geschichte, Elena, fängt damit an, dass sie D.H. Lawrence, Lady Chatterley's Lover natürlich liest. Also es wird auch alles so schön eingehegt in unsere oder in das damalige Verständnis von sexy Literatur. Und ich glaube, man muss die Texte auch historisch lesen. Also ich habe erst gedacht, ich schaff's nicht. Also ich habe angefangen zu lesen und dann geht's gleich los mit wildes Tier über den lüsternen Kolben stülpen, dann wieder eine Raubkatze.
Also Hunger nach Sinnesstürmen.
Ja, genau. Aber es war für mich im ersten Augenblick, war es dieses, was ich am Anfang gesagt habe, dieses um Gottes Willen, ne? Also wie schrecklich klischiert wird hier über Sex geschrieben. Und das Problem ist, glaube ich, ne, dass oder habe ich festgestellt, oder frage ich auch dich, wann wird es denn kitschig? Also
ich finde, das wird nicht kitschig.
Ich finde auch, ich muss es relativieren, weil ich habe dann auch weitergelesen und habe gedacht, manche Sätze sind dann aber auch wieder ganz toll. Ne? Also da kommt sie dann auf Dinge, wo man die nicht so naheliegend sind. Mhm. Und überhaupt die Konstellation und diese Idee der Auslassung, wenn zum Beispiel dieser kleine Leberfleck an den Schamlippen berührt wird, aber nicht selbst diese sexuelle Berührung im Vordergrund steht, ne? Das ist etwas sehr Sinnliches und Erotisches, aber trotzdem mit dem Vokabular, du hast gerade schon gesagt, wie der Penis halt geschildert wird, in
Schwengel.
Welchem Rohr, Stängel, Stamm, Klöppel, Rute, alles in einer Story, ne? Diese unterschiedlichen Begriffe dafür.
Oder das Geschlechtsteil der Frau wird als Muschel bezeichnet,
Muscheln.
Als Knospe, glitzernder Spalt, tiefe Grotte, lockiges Delta und das
immer fließt der Honig,
die Flüssigkeit der Blütenhonig. Mhm. Und ja, es stimmt, dass es so ein bisschen, dass ich so ein bisschen irritiert war von diesen Begriffen, von diesen Vokabeln. Also ja, die Sprache ist veraltet, irgendwie auch lustig. Ich habe auch gedacht, die hat so ein bisschen was. Das könnte so die Sprache von so hätten sie denn Sprache von Stummfilmpornos der 20er Jahre sein, also aus den Filmanfängen. So, es hat immer sowas so ein bisschen Spitzbübisches und so ein bisschen auch ein bisschen Albernes, obwohl es ja heiß hergeht. Mhm. Also da geht's richtig zur Sache.
Also es ist genau das Saftigste der Bücher.
Das auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich finde eigentlich solche Begriffe, die dann so aus der Pflanzensprache kommen, irgendwie auch ganz schön. Also das war fantasievoll. Das ist eine fantasievolle, andere Sprache, die zunächst irritiert, aber irgendwie auch ganz schön ist.
Ja.
Also
so ging es mir dann auch. Seine Zärtlichkeiten waren merkwürdig. Manchmal waren sie weich und schmelzend und dann wieder heftig, wie die Liebkosung, die sie erwartet hatte, als sein Blick auf sie gerichtet war. Die Liebkosung eines wilden Tieres. Etwas von einem wilden Tier war auch in seinen Händen, mit denen er jeden Teil ihres Körpers bedeckte, mit denen er sich im lockigen Delta ihres Schoßes festgekrallt hatte, als wollte er es ihr vom Körper reißen, als hätte er Erde und Gras gleichzeitig ergriffen. Also das fand ich dann auch schön, ne?
Also
es endet dann, es gibt dann manchmal dann noch so einen Turn, dass es sich verwandelt. Aber wenn es auf dieser Ebene, also ich hatte die These, dass sobald man mit Vergleichen arbeitet, sobald man es poetisiert, das Geschehen, das sexuelle Geschehen, dass dann die Gefahr, dass es kitschig wird, am größten ist. Ich glaube, dass das manchmal hier auch passiert. Ich weiß nicht,
also,
wie siehst du
es? Ich glaube, es hat halt auch diesen total, es will halt auch, will in Anführungszeichen, es will halt Porno sein. Also sie sollte Pornos schreiben und die Dramaturgie, die ist auch oft so absurd und plump wie in einem Porno. Am Ende hat jeder mit jedem was und so. Und ich glaube aber auch, sie sagte ja auf die Anweisung des Auftraggebers, sie soll die Poesie weglassen, hat sie sich gedacht, in ihr Tagebuch schreibt sie, ich ironisiere das, ich überdrehe das, ich überzeichne das. Und genau so habe ich es auch manchmal gelesen, dass sie die Herrschaft über diesen Text so sehr hat, dass sie jetzt sagt, okay, dann eben jetzt richtig, dann baller ich das weg. So.
Mhm.
Und also ich habe das Gefühl gehabt, dass es jetzt nicht verkitscht oder so dadurch. Also irgendwie habe ich sie dabei gesehen, wie sie das schreibt, auch in ihrer Zeit, auch in ihrer Rolle. Mhm. Auch, ich meine, Henry Miller hat gesagt, nö, also der hatte da mal ein paar Texte geschrieben und dann war ihm das zu doof. Und sie hat aber gedacht, oh Gott, wir haben hier so ein ärmliches Bohem-Leben.
Ja, die haben davon
ich muss
gelebt.
Hier ein bisschen davon leben können. So, und dann hat sie gesagt, gut, mache ich das. Und kurz vorm Ende ihres Todes hat sie ja sich die Texte nochmal angeguckt, die sie ihr ganzes Leben lang irgendwie so weggeschoben hat und gedacht, das kann man doch keinem zeigen und so. Da habe ich doch die Frauen verraten. Und sie selber, und ich finde, kann ich hier zustimmen, sie hat die Frauen nicht verraten. Schaut auf die weibliche Lust mit auch einem Selbstbewusstsein, das ich total stark finde.
Auf jeden Fall. Und was toll ist auch, dass diese Geschichten, ich habe schon vom Unterbewusstsein gesprochen, die sind auch so verschachtelt. Ganz oft ist es so, dass es so eine Geschichte in der Geschichte ist, dass jemand auch eine erotische Geschichte erzählt. Oder es gibt Marianne, die die Geschichten abtippt, die erotischen Geschichten. Und eines Tages kommt die Erzählerin in das Atelier von Marianne und da steckt eine Geschichte, die sie selber geschrieben hat, in der Schreibmaschine. Und die Geschichte fand ich auch sehr toll. Da geht es geht ganz oft um Kunst, um Modellstehen, um das Schauen in den Geschichten. Also diese Bohème ist natürlich natürlich anwesend, aber eben auch die Kunst und dieser, das Anblicken. Und da gibt es einen Mann, der will angeblickt werden von dieser Frau und gezeichnet werden, ein Akt, und hat immer einen Ständer die ganze Zeit, aber eigentlich merkt sie, er will nicht berührt werden. Und das macht sie so an, und ihn macht es so an, dass sie ihn so anschaut, ne? Und diese, das ist wirklich toll. Und was der Unterschied ist zum Porno, das schreibt nämlich Katja Lewina. Der Porno ist eigentlich, also jetzt der visuelle Porno, ja, der Filmporno, ist eigentlich ja so ausgerichtet, dass der Mann vom Mann auf seinen Schwanz blickt. Also, ne, es ist eigentlich sehr penisfixiert. Und da stellt sie ja auch so ein bisschen, ob vielleicht der Porno eigentlich eine homosexuelle Brille ist. Mhm. Und diese Geschichten von Anaïs Nin, die gucken eben auf das Geschlecht der Frau. Ja. Und zwar ganz, ganz eindeutig. Und das ist das Interessante daran, glaube ich.
Also,
ne?
es wird beschrieben, wie die Frau erregt ist, was an ihrem Körper sichtbar ist, auf eine Art, wie es sonst bisher kein Text getan hat, den ich gelesen habe. Also, ne, ihr Blütenhonig und die Röte und so weiter. Also, ich will jetzt gar nicht weiter
ins Detail gehen. Doch, mach mal ein bisschen, das müssen wir auch liefern heute.
Aber auf jeden Fall sehe ich da, also es wird beschrieben, was die Frau, was der weibliche Körper empfindet. Und das finde ich total interessant. Und eine Parallele, die irgendwie alle drei Bücher umfasst, ist diese Frage nach Leidenschaft und nur die Geliebte sein. Und wie ist es eigentlich, das Verhältnis zwischen einer festen Beziehung und einer Liebelei? Und da gibt es diese Geschichte, die du schon erwähnt hast, die Elena,
ja,
die Suche nach was Festem satt hat, nachdem sie so oft enttäuscht wurde. Und das wiederum reizt aber dann den Mann, der sie so oft enttäuscht hat. Und da gibt es eine Stelle, die ich einfach mal vorlesen möchte. Er sagt zu ihr: Elena, ehe ich dich kannte, war ich ein Don Juan, der niemals eine Frau richtig kennenlernen wollte. Bei keiner wollte ich bleiben. Ich hatte immer das Gefühl, eine Frau benutzt ihre Verführungskünste nicht etwa, weil sie eine leidenschaftliche Verbindung sucht, sondern weil es ihr um eine dauerhafte Bindung an einen Mann geht. Zum Beispiel eine Ehe oder zumindest ein Leben zu zweit, damit sie am Ende so etwas wie eine Versorgung bekommt. Sie will Frieden, Besitz. Und gerade das schreckte mich ab, dass in der Grande Amoureuse ein kleines Hausmütterchen verborgen war, das nur Sicherheit in der Liebe suchte. Was mich an dir so faszinierte, ist die Tatsache, dass du immer nur Geliebte geblieben bist.
Mhm.
Immer nur Geliebte bleiben.
Ja, und?
Geht das? Will man das?
Nein. Also, das ist ein Mann. Da muss ich dann schon, ich will es nicht, aber
ich traue mich nicht zu fragen, ob du Geliebte sein willst, Lisa.
Auch? Ich glaube, es geht nämlich, was sie sehr schön noch in dieser ersten Geschichte zeigt, ist, dass jeder Mensch ganz viele unterschiedliche Sexualitäten hat. Denn diese Elena ist einerseits ja erstmal die lernt diesen Pierre kennen, dem eigentlich seine Arbeit so wichtig ist, und dann auf einmal geht's halt bei den beiden voll ab und sie merkt, das war jetzt ihre sexuelle Initiation. Mhm. Jetzt weiß sie, was sie will und was ihre Lust ist. Und das sind eben unterschiedliche Dinge. Sie will auch manchmal wie ein Mann Sex haben, ne? Hat dann auch eine Geliebte, und dann ist es wieder ganz zart oder verbindlich und verquickt sich mit den Gefühlen, oder es ist dieses schwule Paar, wo sie den einen begehrt, und das ist schwierig, den irgendwie für einen ranzukriegen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich aus dieser Lektüre, aus diesen drei Texten mitgenommen habe, dass die Sexualität eben auch etwas ist, was sich verwandelt und worüber es unterschiedliche Wahrheiten gibt, ne? Also es gibt nicht dieses, so bin ich als,
ja.
Also ich finde das jedenfalls nicht über mich selber raus, ich bin diese Art von sexuellem Wesen,
ja,
sondern es ändert sich mit dem Partner, der Partnerin, es ändert sich mit dem Lebensalter, es ändert sich mit der geistigen Konstitution und der körperlichen Verfassung, und ich glaube, das ist etwas, was sie sehr schön in dieser ersten Geschichte fassbar macht, wie wandelbar und in Bewegung Sexualität ist, und dass es eben etwas ist, was ganz viel Fantasie hat, total ins Offene geht und sich ganz schnell verändern kann.
Und dass alle drei Texte, alle drei Bücher, die wir heute gelesen haben, auch eint. Also
ja,
die Erkenntnis darüber, dass wir nicht festgeschrieben in uns drin die eine Version von uns haben.
Und sie arbeitet eben auch schön mit diesen Lücken und Leerstellen, ne? Also es wird ganz viel explizit geschrieben, aber zwischendurch fehlt dann auch wieder was. Denn die Fantasie ist vielleicht auch das, was am meisten sexy ist. Wir hören noch zum Schluss ein Lied, das hast du mitgebracht. Ich verstehe den Text leider nicht, aber es soll auch sehr versaut sein, oder?
Ja, das Lied, das ich mitgebracht habe, heißt Vieni qui von Faber alias Julian Pollina. Das ist der Sohn des italienischen Cantautore Pippo Pollina. Komm her, heißt es übersetzt. Und es handelt von einer zerstörerischen, sehr leidenschaftlichen Liebe.
Non eri quella giusta, la donna giusta per lui era un gioco, un'avventura, un'amicizia, eri ingenua e pensavi di fare l'amore mentre lui ti scopava. E ora ti senti sola e brutta con quelle gambe corte in quelle notti lunghe, piangi piano sul cuscino in un letto ancora per due, e vieni qui da me e lasciati andare, e vieni qui da me, fatti amare. Fidati, fai di me ciò che vuoi, buttati, io non ti lascerò mai cadere. Lo sai, io per te potrei anche morire. Dalle tue labbra come un rossetto, struccami nudo e sbattimi a muro, io sarò dolce con te e per sempre sarò tu. E vieni qui da me e lasciati andare. Vieni qui da me e fatti amare. E vieni qui, vieni qui e lasciati andare.
Ja.
Vieni qui von Faber, ein Wunsch von Juliane Bergmann. Diese Folge, wie auch alle anderen Folgen von Land in Sicht, können Sie nachhören auf ndr.de/kultur, denn wir sind schon am Ende der Sendung angekommen und ich will noch einmal alle Bücher nennen, die wir heute besprochen haben. Das war Auf allen Vieren von Miranda July, aus dem Englischen von Stefanie Jacobs. Wir haben gesprochen über Katja Lewina, Sie hat Bock. Und das letzte Buch war von Anaïs Nin, Das Delta der Venus, übersetzt von Eva Bornemann aus dem Amerikanischen. Brauchen wir jetzt noch ein Fazit? Nein, eigentlich hatten wir das eben schon.
Das hast du so schön, das ist wirklich so schön gewesen, was du zusammengefasst hast. Da mache ich einen Strich drunter.
Gut.
Ein Ausrufezeichen. Und ein Kringel.
Okay, also es war eine sexy Sendung. Wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, was diese Texte mit uns gemacht haben beim Lesen. Aber Sie können sie alle selber lesen und das Experiment selber wagen.
Da ist schon, ich sag mal, in der geballten Kraft dieser drei Bücher, die man ja sonst, also ich weiß nicht, drei Bücher, die sich mit dem Thema Sex befassen, in der geballten Ladung war das schon, ich hatte schon das Gefühl, so ein bisschen oversex zu sein am Ende. Und ich dachte so, huh, überreizt.
Oh, das unterschreibe ich sofort. Und
worum geht's dann in eurer nächsten Sendung, Lisa?
Ja, wir bleiben im Bett. Es geht um Schlafen mit Joachim Dix am 30. Juni. Geht's um Schlafen und wir lesen einen, glaube ich, sehr spannenden Roman von einem chinesischen Autor, Yan Liangke, Der Tag, an dem die Sonne starb. Da geht es um ein Dorf, in dem die Bewohner plötzlich nachts nicht mehr im Bett bleiben, sondern rauskommen und schlafwandeln. Und irgendwie verdrehen sich dann so die Naturgesetze und eines Morgens geht die Sonne nicht mehr auf. Dann wollen wir sprechen über ein Essay von Theresia Enzensberger übers Schlafen. Sie kann nicht schlafen, erzählt davon und zeichnet die verschiedenen Schlafphasen mit ihren Texten nach. Und wir lesen noch das Buch Schlaf, ein kleines, dünnes Buch vom Japaner Haruki Murakami, dem berühmten. Da haben wir die chinesische und die japanische Literatur mal nebeneinander. Das war's von hier aus. Juliane, vielen Dank für dieses sehr anregende Gespräch.
Ich bin noch am Stottern, ja. Lisa, es war eine große Freude.
Tschüss und schönen Abend.
NDR Kultur.